Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de.
Hannover 96 gewinnt 2-0 in Heidenheim. Martin Harnik gibt dabei mit seinen Saisontoren 16 und 17 den Held des Abends. Und Stand jetzt bedeutet das Platz 2 in der Tabelle. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt, die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße Tim Block. Hi Tim.
Hallo.
Außerdem dabei Jan Rode. Hallo Jan.
Hallo Tobi, hallo Tim.
Und dabei der Hans.
Hallo Tobi, hallo Jan, hallo Tim.
Sehr schön. Wenn ihr das hört, dann kann es sein, dass wir schon gar nicht mehr Zweiter sind. Vielleicht aber doch, wir wissen es nicht. Denn wir gucken heute während der Aufnahme immer mal mit einem, maximal anderthalb Augen auf die Partie von Eintracht Braunschweig gegen Union Berlin. Aktuell ist Halbzeitpause und es steht 1-0, was als Konsequenz hat, dass beide, also Hannover und Braunschweig, 63 Punkte haben, beide eine Tordifferenz von plus 18 und nur wegen der 3 mehr geschossenen und 3 mehr kassierten Tore steht Hannover 96 auf Platz 2. Wir werden das verfolgen, was heute Abend da noch passiert in Braunschweig. Das 1-0 war ja ein Klassiker, würde ich sagen. Kommt überraschend, dass der Reichel von da einfach mal so ein Tor schießt. Aber gut, wir wollen uns nicht aufregen, zumindest jetzt noch nicht. Der Abend ist noch so jung und wir fangen erstmal an mit den guten Sachen. Wir sprechen natürlich heute über das 2-0 in Heidenheim. Wir sprechen dann so ein bisschen über eure Fragen. Ihr habt uns nämlich die eine oder andere Frage geschickt. Wir holen dann natürlich auch wieder den Tabellenrechner raus. Keine Sendung ohne Tabellenrechner. Das ziehen wir jetzt gnadenlos durch bis zur Relegation. Und dann ist da noch so ein Spiel gegen Stuttgart, über das wir auf jeden Fall sprechen müssen. Wir fangen an mit Heidenheim. Kurzer Blick auf die Aufstellung. Es hat sich gar nicht so viel geändert, Jan, im Vergleich zum Spiel gegen Düsseldorf, außer dass Schmiedebach verletzt war. Und da entstand dann tatsächlich auch das Problem, wie lösen wir das? Und wie hat er es gelöst? Er hat Klaus gebracht. Und Bakalov.
Ja, Bakalov fand ich sehr gut. Der hat ja im letzten Spiel davor ein bisschen gefehlt und auch immer gute Leistung gebracht. Ich war mal ganz froh, dass der Schmiedebach außen vor bleibt. Und Felix Klaus hätte ich auch auf der Bank gelassen für Kenan Karaman, weil sowohl Schmiedebach als auch Klaus immer so ein bisschen so eine komische Körperspannung haben in den Zweikämpfen und auch die Bälle ein bisschen lax spielen und da manchmal sehr aussichtsreiche Spielzüge vorzeitig zum Ende bringen.
Aber Anton und Bakalotz auf der 6, das ist schon irgendwie geschmeidig, oder?
Ja, also Waldemar Anton ist ja wirklich sehr vielseitig einsetzbar und ich glaube, je weiter er vorne spielt, desto mehr Offensivpower kann er auch entwickeln. Er ist wirklich ein Spieler, der sich sehr mit 96 identifiziert und auch reinhaut und natürlich die beiden haben zusammen auf der Doppel-6 nicht so viel Erfahrung. Wir hatten ja mal früher eine sehr, sehr gute Doppel-6 mit Pinto und Schmiedebach. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was drauflegen.
Definitiv, aber Anton, Tim, es gibt ja nicht wenige Leute, die ihn immer in die Innenverteidigung zurückrufen wollen. Wie siehst du das?
Gehöre ich mit dazu zu den Leuten. Wobei, das muss man jetzt auch mal ein bisschen differenzieren, weil für die Entwicklung des Jungen ist es gar nicht mal so schlecht, dass er mal eine andere Position spielt, dass er mal Rechtsverteidiger auch spielt beispielsweise, oder dass er als Sechser spielt, weil du dann auch automatisch natürlich Erfahrung sammelst in puncto Flexibilität und Variabilität kannst du da enorm was dazulernen und dein Spielverständnis, was du ja als Spieler mitbringst, automatisch noch ein bisschen besser. Dann kannst du mal feilen, sag ich mal. Und dann hast du auch die Situation auf der Sechs, die hast du in der Innenverteidigung beispielsweise nicht. Und dann auf rechts hast du auch Situationen, die hast du als Sechser beispielsweise nicht. Das ist dann schon für die Zukunft, für ihn ist das sehr gut, weil über kurz oder lang wirst du auch in Hannover mit einer Dreierkette spielen, dann auch mit Halbverteidigern. Und da sehe ich Anton schon als rechter Halbverteidiger jetzt in den nächsten 3-4 Jahren gesetzt. Also ich finde das schon ganz gut. Er macht das ja auch sehr gut, was die Leistung angeht jetzt in den letzten Spielen. Also warum ihn da jetzt aus der 6 unbedingt rausziehen, wüsste ich jetzt keinen Grund. Also nichts, was man irgendwie da jetzt ändern sollte.
Und mit Hübner und Sané haben wir ja nun auch zwei hinten, die man vielleicht gar nicht auseinanderrupfen muss, oder Tim?
Nö, ach, der Hübner, der profitiert halt enorm von Albonos. Den kannst du wahrscheinlich aus 3 Metern den Ball mit 120 Sachen zuspielen, er nimmt den trotzdem an. ja, ist halt dann schon, also für Hübner ist es schon ein Vorteil, dass er links Albonos hat, dass er halt jemand hat, der fußballerisch auch besser ist als er, der dann auch in der Situation die Dinge einfach besser löst als beispielsweise Sorg, der ist jetzt halt einfach defensiv ein bisschen stärker als Nico zum Beispiel. Ja, und Sané ist ja sowieso eigentlich immer ein Streitthema hier in Hannover. Ich persönlich finde, dass der das jetzt mal weite Strecken, muss man ja sagen, macht er das schon ganz gut, ist halt einfach unglaublich kopfballstark und holt unfassbar viel weg und ist halt auch in manchen Situationen einfach mal ein bisschen kaltschnäuziger als beispielsweise Anton und geht halt auch mal einen Schritt mehr, der dann zwar sehr riskant ist, aber trotzdem uns in dieser Situation ganz gut hilft. Also insofern würde ich in der Viererkette überhaupt nichts ändern, zumal muss man mal gucken, wie das dann nach außen hin aussieht. Also in neun Spielen achtmal ohne Gegentor und dann baust du die Viererkette um, das kannst du nicht machen.
Kannst du nicht machen, auf gar keinen Fall. Spannend wäre jetzt nochmal die Konstellation, wenn Schmiedebach zurückkommt, was machen wir dann mit Anton, Bakalorz und Schmiedebach? Aber auch da gab es ja schon Lösungen, ich erinnere an das Derby, hat man Bakalorz einfach ein bisschen weiter nach vorne geschoben. So, Hoffenheim, so weit sind wir noch nicht. Heidenheim ist das Stichwort, habe ich glaube ich am Wochenende schon mal falsch gesagt. Heidenheim, Hans, 96, erste Halbzeit, eigentlich doch fand ich, recht ereignislos, so die erste Viertelstunde. Ich erinnere mich dunkel an den Schuss von Füllkrug, den der Torwart gehalten hat, weil er ihn da auch direkt angeschossen hat. Und dann 16. Minute, Flanke Pripp, Harnik, ja, macht das, glaube ich, gar nicht schlecht und macht das 1-0. War schon verdient grundsätzlich, oder?
War grundsätzlich ganz klar verdient, ja. Also Heidenheim, ich glaube, die sind froh, wenn die Saison vorbei ist. Bei denen läuft es überhaupt nicht mehr rund. Und ich finde es ja auch ein bisschen schön und charmant, dass du Hoffenheim gesagt hast. Das ist, in deinem Kopf sind wir schon wieder in der Bundesliga, das ist auch gut so.
Ein bisschen Champions League Feeling mit reingebracht, Entschuldigung. Es war keine Absicht. Ja, nochmal zu dem Tor. Also man kann den Harnik für das Tor ja gar nicht genug loben. Es gab, glaube ich, bei Sky war das, haben die das recht schön aufgedröselt mit so einem Lichtkegel, der auf ihn gesetzt war, was er da mit den Abwehrspielern gemacht hat. Ich glaube, den Torjakauf, da hat er zwei Knoten in die Beine gelaufen und auf einmal stand er dann doch frei.
Ja, das war mega. Das ist so eine typische Martin-Harnik-Szene, wenn er den Ball im Strafraum bekommt, dann ist er häufig, das müssen wir mal die Trainer erklären, unsere Gegner, häufig ungedeckt und dann versucht er auch was. Ne? Und das war halt mega mit dem Außenriss. Geht das Ding rein, ist er der Held? Geht das irgendwie daneben, ist er der Depp? Ne? Auch wenn wir dann, stell ich mal vor, wir hätten nicht gewonnen, denn wer hätte diese beiden Situationen mit dem Außenriss irgendwie versammelt? Aber so ist es natürlich mega und das macht Vorfreude einfach auf die kommenden Spiele mit Harnik.
Ich hoffe, es sind nur zwei, also naja gut, da sprechen wir nachher nochmal drüber, was wir hoffen und was wir nicht hoffen. Ja, kurz danach, 9 Minuten später war es wieder Harnik, der, ich dachte in dem Moment wirklich auf einem Bombenweg ist zu einem Hattrick, der einfach einen fantastischen Tag dahin legt. Das Ding war auch schön. Da war ein bisschen Glück dabei, Trim, weil er zwar schnell war, aber dann doch noch irgendwie so leicht abgefälschten Schuss gemacht hat, wieder mit dem Außenriss. War sein Ding an dem Tag, der Außenriss.
Ja, macht er gut.
Macht das schon?
In beiden Situationen. Also ich muss dazu sagen, dass das, was wir uns von ihm ja gewünscht haben, dass, oder generell, was wir uns hier gewünscht haben, dass wir einen Stürmer haben, der auch in solchen Spielen einfach da steht, wo er stehen muss. Und das macht dann die Situation einfach sehr gut. Darüber hinaus muss ich sagen, war es auch sehr schwer zu verteidigen. Also ich möchte persönlich nicht gegen Martin Harnik spielen, weil er eben auf den ersten Metern auch unheimlich schnell ist. Und auch einfach, weil er eben jahrelang auch eine sehr bewegliche Position gespielt hat, ist es halt nicht einfach gegen ihn. Und beim 2-0 habe ich so gedacht, was macht er denn jetzt? Der wird doch da nicht schießen. Und denkst du, jetzt hau den doch flach einfach in die Mitte und einer hält dann die Fußspitze vor. Und dann steht 2-0, aber dann stand es auch so schon 2-0, weil Harnik das Ding einfach oben trocken reinhaut.
Mache ich selbst. Das ist dann das Selbstbewusstsein, wenn man ja inzwischen 17 Tore in einer Saison geschossen hat. Er hat das so ein bisschen abgetan, weil er damit, glaube ich, seinen Rekord von 17 Toren in einer Saison eingestellt hat und hat dann gesagt, genau. Ja, das war aber erste Liga. Also ne, er unterscheidet da dann tatsächlich schon erste Liga und zweite Liga. Vielleicht sind auch seine Mitspieler in der zweiten Liga nicht so gut wie damals in der ersten, das wissen wir nicht mehr ganz genau. Aber 17 Tore, Hans, André hat hier immer in der Sendung, du warst auch dabei, hat immer gefordert, 96 braucht wieder einen Stürmer, der 15 Tore macht. Jetzt haben wir ihn endlich.
Ja, Panik.
Genau, es wurde eben so schön gesagt, wir hätten uns das gewünscht, ich hätte das eigentlich erwartet von Hanik, dass er so ein Stürmer ist hier bei uns in der zweiten Liga. Ich meine, er hat sehr viel Bundesliga-Erfahrung, ist Nationalspieler, hat bewiesen, dass er zweistellig treffen kann. Und ich glaube, auch wenn wir aufsteigen, haben wir mit ihm nächste Saison auch einen guten, ja, 10, 15 Tore wird er in der Bundesliga auch machen. Und ja, gerade jetzt in dem Spiel fand ich das auch unglaublich wichtig, dass er zwei gemacht hat, auch für sein Selbstvertrauen. Denn jetzt war immer Füllkrug so im Moment in der Presse und bei den Fans oben auf und jetzt fangen sie auch an, da irgendwelche Lieder zu dichten. Und wo ist das Hanik-Lied?
Es ist da, es wurde gesungen in Heidenheim. Auf die Melodie, ja, auf die Melodie von, ich glaube, Hands Up, Baby, Hands Up, Hanik, Martin Hanik. Falls einer möchte, bitte, ansonsten.
Habe ich nicht mitbekommen, aber um Gottes Willen, ey, ich möchte auch ein Lied haben.
Digga, wem folgst du denn auf Twitter, Hans? Ich habe es über Twitter gelesen heute.
Ich auch, tatsächlich. Und es stand noch in einer Zeitung. Da habe ich es auch gelesen. Und die haben sich auch gefreut. Dass jetzt jeder ein Lied.
Da muss ich aber mal sagen, dieses Niklas Füllkrug-Lied, ne? Genau die Melodie hatte ich. Ich bin der eigentliche Urheber. Ich hatte das dann vor 15 Jahren auf Dieter Hecking.
Okay.
We all live in Dieter Hecking Wonderland.
Walking in a Hecking Wonderland. There's own. Ja, okay, kriegen wir hin.
Ja, auch ja, ich war auch mal der Einzige, der den Text konnte, natürlich in H31, ne? Aber
ja, damals war es noch nicht so mit Singen, also zumindest nicht mit.
Also der möchte aber auch mal ein eigenes Lied haben.
Okay, wir rufen jetzt die Zuhörer dazu auf. Dichtet uns bitte was, schickt uns irgendwelche Aufnahmen.
Händchen klein, ging allein, lieber.
Das ist ja zu einfach.
Nee, was Cooleres. Ich hätte gern für Hans was Cooleres. Hannover liebt MSR und zwar ohne das E in Hannover. Da könnt ihr uns bei Twitter schreiben und wir freuen uns, wenn ihr Ideen habt, damit Hans dann endlich auch sein Lied kriegt.
Wenn also vielleicht sowas wie Put Your Hands Up in the Air oder so.
Ah.
Aber es geht auch noch besser.
Es geht noch besser. Strengt euch an, liebe Hörer. Da geht was. Hans' ewige Dankbarkeit ist euch sicher. Und mein Ohrwurm wahrscheinlich auch, wenn er irgendein Klassiker nehmt. Ja, irgendwer hat es gerade gesagt. Ich glaube, Hans war es, dass Hanik in der nächsten Saison in der ersten Liga auch für 10 bis 15 Tore gut ist. Jan, jetzt stellen wir uns mal vor, wir steigen nicht auf. Ach, du willst das ja mal nicht, dass wir uns das vorstellen. Wir stellen uns das trotzdem vor. Glaubst du, der bleibt noch ein Jahr?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er Vertrag hat, aber ich glaube, der hat schon Bock auf 96 und das ist einfach ein super Spieler, weil wenn ich sehe, was er auch nach hinten macht, wie er die Räume zuläuft, natürlich hat er jetzt keine Pferdelunge mehr in dem Alter, aber der haut sich immer unheimlich rein, den musst du halten. Den musst du halten, auch gerade wenn wir, nein, ich spreche es nicht aus, wir steigen auf.
Zwei Jahre hat er noch, 2 Jahre bis 30.06.2019. Und wenn ich mich richtig erinnere, gilt der auch für alle Ligen kreuz und quer, der Vertrag. Na gut, schauen wir mal. Schöner wäre natürlich so ein Hanik in der ersten Liga, ja. Ja, Spielchen. Danach verflachte es ein wenig, oder Tim? Erinnere ich mich richtig? Ich erinnere mich da irgendwie noch dunkel an so einen Schuss von Schnatterer, wo dann der andere Heidenheimer im Abseits stand, den konnte nämlich Czauner nicht so ganz festhalten und dann war auch schon relativ schnell Freistoß, Halbzeit, nachdem Prippen Freistoß noch an die Latte genagelt hatte. Viel mehr war da nicht.
Ja, doch, viel mehr ist eigentlich gar nicht mehr passiert. Ist ja auch so, dass du dann nach dem 2-0 dann halt auch mal einen Gang zurückschalten kannst, weil du hast dann noch eine zweite Halbzeit und da brauchst du deine Luft auch noch für. Und ich denke mal einfach, dass dann haben sich auch, standen sie da halt auch noch ein bisschen kompakter, ein bisschen enger dann zusammen. Mir persönlich hat das gut gefallen. Ich glaube, in der 2-2-2-Tore-Führung kann man sich auch mal ein bisschen kompakter hinten reinstellen. Wobei bei der Szene, die du jetzt gerade ansprichst, da standen wir nun nicht so hervorragend. Der Torwart hat es dann jetzt auch nicht das erste Mal. Es passiert ihm jetzt schon in letzter Zeit ab und an mal, dass er auch mal so den Ball nach vorne abwehrt. Beispielsweise Aue, da hat dann das dann ging jetzt beide Male gut, aber gegen Terodde geht das halt nicht gut, ne? Und der steht halt vielleicht nicht im Abseits und wir wissen ja nun auch, dass die Schiedsrichterleistung der zweiten Liga halt nicht so optimal sind. Und ich wünsche mir einfach, dass wenn beim nächsten Mal wer auch immer aufs Tor schießt, dass der Herr Czauner den Ball entweder festhält oder ihn nach rechts oder links zur Seite abwehrt, weil das wird ihm dann in alle Ewigkeit angekreidet, wenn das Ding verloren geht, weil Christian Gentner mit seinem rechten Schlappen den Ball aufs Tor haut und der Czauner lässt ihn nach vorne abprallen in der 88. Minute und Terodde
Ach, bitte. Nein, das sind doch alles hier jetzt. Das sind doch Albträume. Wir haben nur noch gewartet. Ja, aber ganz ehrlich, ey, wer ist Simon Terodde? Da müssen wir uns doch jetzt auch nicht in den Schlaf weinen. Also über Stuttgart reden wir ja noch, aber nee, ich musste da einfach reingrätschen, sorry.
Ich wusste, ja, dass Jan nicht ruhig halten kann bei diesem Horrorszenario. Aber natürlich, also ich will nicht sagen, ich bin da bei Tim, das wäre jetzt slightly übertrieben, aber wenn ich nachts schlecht schlafe, träume ich auch solche Sachen, ja. So kann man das definitiv
sagen. Wenn und aber jetzt mal ehrlich, Jungs, die wirklichen Spitzenspiele, die wir gegen die Teams vor uns oder kurz hinter uns gespielt haben in der Tabelle, die haben wir doch alle souverän gemeistert.
Wir haben sie gemeistert. Haben
beherrscht und wir spielen besser gegen Teams, die auch selber was gestalten wollen und besser am Ball sind. Das war schon in der ersten Liga so. Und ich meine, die Aufgabe für 96 in der zweiten Liga ist immens geworden. Jeder erwartet, auch wir im Umfeld, dass 96 das Spiel macht. Mir fällt keine Mannschaft ein, vielleicht die von 54 im Finale, die das konnte. So, das ist eine immense Umstellung auch. Und ich bin gespannt, wenn wir in der ersten Liga spielen, wie es taktisch weitergehen wird, wie Breitenreiter spielen lässt.
Tim, du hattest gerade noch einen Einwurf?
Ja, ich finde das traurig, dass wir das immer noch nicht können mit dem Ball. Also ich verstehe es nicht. Also wir hatten ja immer einen Trainer, der das so zumindest phasenweise hier impliziert hat, aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde das schon erschreckend, dass wir das nicht gut können gegen schwache Gegner, die dann einfach sich hinten reinstellen, dass wir die so lange von rechts nach links, nach hinten, nach vorne lenken, bis wir das Tor schießen müssen. Verstehe ich nicht. Wie kann das passieren? Aber gut, ist eine andere Baustelle.
Hans, wenn wir der FC Bayern der zweiten Liga sein wollten, was wir ja, glaube ich, ganz am Anfang der Saison mal irgendwie so formuliert hatten oder formuliert gekriegt haben, da musst du halt auch mal ein Spiel machen. Aber ich fand jetzt gegen Heidenheim, da haben wir es zumindest diktiert und dominiert.
Ja, ach, ganz
klar. Ja, definitiv, also ganz klar. Aber mir ist auch total egal, wenn Terodde in der 88. das 1-4 macht und wieder vorher schon der Hanik 2 reingenagelt hat und vielleicht auch noch Füllkrug 1 und Sané per Kopf. Ja gut, dann dürfen die auch ein Tor haben.
Ach, weil der Hübner braucht auch noch eins.
Also ich bin ja ganz bei der Meinung, wenn es um eine Diskussion geht, Schauner ist kein Bundesliga-Torwart. Ich finde, für die zweite Liga macht er seine Sache ordentlich. Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass er mit diesem nach vorne weg, das macht mich auch wahnsinnig. Aber letztlich stehen wir ja wirklich jetzt gut, ne? Und die Zahlen geben ihm recht und da sollten wir nicht zu sehr kritisieren und keine weitere Baustelle jetzt so kurz vorm Saisonfinale noch aufmachen.
Der Unterschied zwischen 4-0 und 4-1 gegen Stuttgart ist übrigens der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Das nur am Rande. Der Tabellenrechner ist mein Freund.
Der Tabellenrechner, Mensch.
Ne? Nur, aber ja, gut. Er kommt
früher als gedacht, muss ich sagen.
Ja, sprechen wir gleich. Ja, das stimmt. Müssen wir nachher noch detailliert nochmal anwerfen, das Ding. Aber ja, zweite Halbzeit. Tim hat schon gesagt, ein bisschen rausgenommen, vielleicht ein bisschen kompakter hinten gestanden. Jan, ist das legitim? Natürlich ist es legitim, aber hast du das so hingenommen und oder hast du dich vom Fernseher vielleicht ein bisschen geärgert, weil du gedacht hast, ja, dieses scheiß Torverhältnis kann am Ende noch so wichtig werden. Warum legen wir nicht 3-5 nach?
Natürlich, aber zweite Liga merken wir ja alle, es ist kein Wunschkonzert. Dieser komische Verein, der jetzt spielt, den möchte ich auch nicht unbedingt in direkter Tabellennachbarschaft haben. Ich war erstmal froh, dass wir mit einer beruhigenden Führung in die Pause gegangen sind, so wie Tim und Hans es gesagt haben, da kannst du zweite Halbzeit noch ein bisschen lockerer angehen lassen und mal ein bisschen gucken, was der Gegner macht. Ja, und dann kommt halt das zum Tragen, was wir eben besprochen haben, dass du dann nicht die größte spielerische Kompetenz irgendwie momentan aufs Feld bringst und dann bleibt es halt beim 2-0. Und da können wir halt froh und glücklich sein, dass es jetzt auch mal auswärts geklappt hat mit einem Sieg, dass es wieder zu 0 war und das war dann für unser Torverhältnis ja erstmal eine kleine Besserung zu den vorherigen Spielen.
Bis Stuttgart dann 3-0 gegen Aue gewann. Aber das ist eine andere Geschichte. Hans, hat bei dir eher die Freude über endlich auswärts Sieg, 3 Punkte, yeah, überwogen oder war es tatsächlich auch nach 25 Minuten schon 2, warum nicht mehr?
Ja, ich habe jetzt gerade, jetzt kriegt der auch noch gelb-rot jetzt hier, oder war es glattrot? Ich muss auch ganz kurz ins Slavisch-Spiel schalten.
Ja, wir schalten direkt nach Braunschweig.
Gelb-rot war es,
glaube ich. Und jetzt kommt die zweite Karte hinterher, gelb-rot. Wer ist das?
Ja, nee, tatsächlich hab ich mich geärgert, weil ich dachte so, okay, wir hatten sie ja wirklich im Griff und das ist da oben so eng. Du hast es gerade schon erwähnt mit dem Tabellenrechner, mit was ein Tor nachher schon ausmachen kann. du brauchst jedes Tor. Und ich hätte mir gewünscht, dass gerade, ich fand Heidenheim wirklich nicht gut, dass vielleicht noch mindestens eins, vielleicht sogar zwei Tore mehr machst in der Situation und auch in dem Lauf, den du hast. Du führst da 2-0 nach 26 Minuten. Kannst du meinetwegen auch 2-0 in Pause gehen, aber dann hätte Breitenreiter in der Pause sagen müssen, so, jetzt waren wir noch zwei, denkt an die Tabellensituation und an das Torverhältnis. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ansonsten war ich sehr zufrieden. Also,
glaubst du denn, Hans, dass Breite das gesagt hat? Glaubst du, dass Breitenreiter gesagt hat, weil er hat hinterher gesagt, das war ein sehr souveräner Sieg. Die beste Auswärtsleistung unter Breitenreiter, alles gar keine Frage. Glaubst du, dass Breitenreiter in der Halbzeit darauf hingewiesen hat, wie wichtig es in der Tabelle ist, dass man vielleicht heute mehr Tore schießt, als es bis dahin gefallen sind?
Das glaube ich nicht. Ich halte ihn dafür für einen. Ich bin zwar auch ein guter Trainer, aber ich halte ihn für einen noch besseren Trainer. Und er hätte wahrscheinlich das nicht gesagt, sondern hat hoffentlich, oder kann, so stelle ich ihn mir vor, gesagt, dass wir diesen Sieg jetzt nicht wie gegen Aue nochmal aus der Hand geben, sondern dass wir den souverän zu Ende spielen und halt, wenn sich noch eine Chance ergibt, natürlich sollte man auch offensiv weiterspielen. Aber ich glaube nicht, dass er gesagt hat, so auf Teufel komm raus, jetzt waren wir noch zwei. Dann machst du bis zu hinten vielleicht nicht so sicher und kriegst dann noch hinten ein Tor. Das bringt uns auch nicht voran.
Tim, war das auch dein Eindruck vom Spiel, so was, von dem, was passiert ist? Also was in der Kabine gesagt wird, wissen wir halt nicht, aber du kannst ja zumindest das, was du gesehen hast auf dem Feld, so ein bisschen einordnen.
Also ich hatte das Gefühl, also so nach den 70 nach der 70-Minuten-Marke, ich glaube, das, was vielleicht auch eine ganz große Rolle spielt, ist jetzt vielleicht, dass man wirklich für die Mentalität selbst was tut. Dass man jetzt eine sehr souveräne Mannschaftsleistung mitnimmt in die Vorbereitungswoche für Stuttgart. Weil wir haben es ja jetzt auch beispielsweise in Aue ganz, ganz bitter erfahren, dass wir eine super zweite Halbzeit gespielt haben. Aue so gut wie keine Chance hatte. Also so ähnlich jetzt wie Heidenheim. Ja, nicht ganz so genau, aber halt schon ähnlich. Und dass man dann halt sagt, wir nehmen lieber diese souveräne 2-0 Geschichte mit und können darauf jetzt aufbauen, als dass wir jetzt immer ein Risiko eingehen, dass er beispielsweise jetzt total hanebüchen wäre, jetzt beispielsweise Bacalots rauszunehmen und sagen, jetzt spielen wir 4-3-3. Ja, und das ist einfach, glaube ich, für die Mannschaft unglaublich wichtig gewesen, dass man das souverän zu Ende spielt und hat gewonnen und kann dann 9 Tage sich voll auf Stuttgart konzentrieren.
Geärgert habe ich mich trotzdem ein bisschen. Ich verstehe euch ja alle und es ist ja wahrscheinlich auch richtig und am Ende muss natürlich auch die Freude über den Sieg überwiegen, aber wenn ich dann Hashtag Tabellenrechner anschmeiße, dann sehe ich halt einfach, dass wir so viele Tore, ja, wir haben auch Punkte liegen lassen, aber halt auch Tore oder Spiele, wo ich sage, da musst du einfach höher gewinnen. Und Düsseldorf war natürlich das Paradebeispiel für die Geschichte, dass ich mich irgendwie dann doch ärgere, dass es am Ende vielleicht wirklich auf 1-2 Tore hinauslaufen kann, die dann entscheiden. Muss nicht sein. Aber gut, ich versuche das jetzt so hinzunehmen. Jetzt machen wir kurze Pause und dann sprechen wir. Ach, wir sprechen über so viel. Es wird so großartig.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Bei mir Tim Block, Jan Rode, der Hans. Hans hat gerade im Off was Schönes gesagt, was natürlich nur in der Situation überragend war und jetzt ist es nur sehr schön. Tim, du hast dich beschwert über die Fans in Braunschweig.
Wieso beschwert? Das haben sie, ich habe mich nicht beschwert.
Du hast festgestellt.
Ja, ich habe festgestellt, dass die irgendwas Jugendfreies jetzt, dass die nicht gut aussehen in ihren Leibchen oder was die da anhaben. In die Müllsäcke sehen die aus.
Wie die Müllsäcke. Und Hans konnte dann kontern. Und was hast du gesagt, Hans?
Ja, ich habe nur gesagt, dass sie das ja in ihren normalen Trikots ja auch aussehen wie Ja, Müllsäcke.
Wie
ja.
Müllsäcke.
Ja. Egal, das war, glaube ich, in der Situationskomik witziger.
Aber ich wollte es den Hörern nicht vorenthalten.
Ja, ja. Nee, das macht man auch nicht.
Nein, das macht man
nicht. Ein Witz über Braunschweig muss immer dabei sein.
Richtig. Das sollten wir vielleicht so als Rubrik einführen. Der Witz über Braunschweig.
Ja, aber bitte über Peine Ost. Wir hören den Namen so oft, auch in dieser Sendung.
Ich habe da kein Problem
mit. Die Saison und so, aber.
Ich habe da kein Problem mit, den Namen zu sagen. Wenn das verbunden ist mit einmal Gänsehaut über den Rücken, ist alles gut.
Ja, wie gesagt, ich bin ja auch so, ich ordne mich ja selber, ich bin kein Ultra, aber doch so, was die Orthodoxie angeht, 96-Phantom schon auf Seite Taliban und nicht Antifundi oder Realo ein. Und da sagt man diesen Namen einfach nicht.
Ich meine,
Tobi Krause wird's, ne? Schöne Grüße an Tobi Krause, ne? Du kannst das nachvollziehen.
Der arbeitet auch dran, das möglichst selten zu sagen, aber ihm rutscht es ab und zu raus. So, und jetzt, oh Gottes Willen, das haben wir nicht gesehen. Kein Tor. Heidenheim noch, kurzer Blick, kurze Zusammenfassung vielleicht. Wer hat dir am besten gefallen, Hans?
Am besten hat mir natürlich, ja, unser Zwei-Tore-Mann gefallen. Gerade, also nicht nur wegen seiner zwei Tore, aber da, ich hatte so ein bisschen Sorge um ihn einfach, ob bei mir die Luft ausgeht zum Saisonausklang jetzt quasi oder. Ja, Saisonausgang klingt jetzt so harmlos zu den finalen Spielen oder zu den Wochen der Entscheidung oder wie man es auch immer nennen möchte. Und ich glaube wirklich, dass es unfassbar wichtig war, dass er jetzt nochmal getroffen hat, auch gleich doppelt super. Das bringt nochmal die nötigen Körnchen, glaube ich, für den Saisonendspurt. Und der wird sein Tor auch machen gegen Stuttgart. Da kommen wir ja gleich noch zu.
Meinst du? Tim, dein Spieler des Spiels, Harnik, ist jetzt ja schon weg.
Anton hat mir sehr gut gefallen. Wieder mal. Also siehst halt immer, dass der einen Plan hat. Wenn er den Ball hat, weiß nicht, halt nicht so wie bei Sané manchmal, ne? Der spielt den Ball halt auch mal ohne Plan. Aber Anton, der macht das gut und ich bin da der festen Überzeugung, dass der auch gegen Stuttgart eine super Partie abliefern wird. Hat mir sehr gut gefallen, nach hinten echt viel gemacht. In den Halbräumen unfassbar stark, ganz viel wichtige Bälle gewonnen. Ohne den gegen Stuttgart, das wird schwer, wenn er ausfällt, aber tut er ja nicht.
Das hoffe ich nicht. Jan, für dich bleiben jetzt nur noch 9 Spieler.
Ja, ich will nicht sagen, Edgar Pripp ist die dritte Wahl. Aber ich sehe das auch über die letzten Spiele. Also es gab ja auch mal eine Folge, wo gesagt wurde, ey, das ist wirklich nicht Bundesliga-reif oder überhaupt fußballreif, was er da am Strafraum
veranstaltet. Oh nein.
Aber, bitte, Hans, hör doch mal zu.
Hans, worauf bist du? Bist du auf das Tor? Das ist
2-0 gefallen.
Hast du das?
Peine Ost und
gegen den Innenpfosten.
Tut mir leid, dass ich so reingequatscht habe, aber das.
Ja, ich sehe es jetzt leider.
Ich bin auch ein bisschen zusammengesackt auf meiner Couch hier und.
Ja, dann können wir das doch ausmachen, würde ich sagen. Ist doch auch schön. Hat sich das Thema auch erledigt. Jetzt nur noch die Frage, wie hoch. Und dann sind wir wieder beim Tabellenrechner. So, Jan, Pripp, du darfst noch weiter
dein Plädoyer halten. Edgar Pripp auch, ich sage mal so die letzten 4-5 Spiele, er ist offensiv stärker, er hat auch mehr Aktionen. Er hat, glaube ich, schon 7 oder 8 Vorlagen gegeben. Also, guter Mann. Und ich hoffe jetzt auch in den letzten beiden Spielen, dass er jetzt nochmal eine Bude macht.
Er selber sagte ja, glaube ich, was hat er gesagt? Ist nicht nötig oder ist doch nötig? Nee, er hat gesagt, ist egal, ich lege lieber weiter vor. 8-mal vorgelegt, 1 Tor selber geschossen. Ja, von mir aus kann er auch noch 2 weitere vorlegen, bin ich auch mit zufrieden. Wir haben tatsächlich in der Runde, in der ich das Spiel geguckt habe vom Fernseher, haben wir Parallelen gezogen. So, und jetzt Schlüpper festhalten zwischen Füllkrug und Ronaldo.
Super.
Das ist ja mein Da ist hier, der ne? Anschluss, meine Freunde. Jetzt noch mal.
Ja, ich sehe noch die Wiederholung.
Ich auch.
Und ich sehe gar nicht.
Alter, wie hat er den gemacht?
Gut, dass ich der Einzige bin, der hier live drauf ist.
Aber wirklich?
2-1. Aber Tobi, welcher Ronaldo, ne?
Der Ronaldo von Real Madrid, der aktuelle.
Okay.
Nein, tatsächlich. Der Dicke. Nee, nicht der Dicke. Tatsächlich ist die Parallele, die wir gesehen haben, zwischen ihm und Ronaldo, dass die Freude über eigene Tore unmenschlich groß ist im Vergleich zu der Freude von Toren des Mitspielers. Tue ich ihm damit Unrecht, Jan?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen Instagram-Gepose, ne? Und dieses eigene Bild, wo er da seine Popeye-Muckis zeigt, das ist echt geil, ne? Also
das ist überragend. Nein, aber ich meine, also auch auf dem Platz. Also Ronaldo weint ja fast, wenn sein Mitspieler ein Tor macht und er nicht selber. Ne? Also so schlimm ist es natürlich nicht. Aber die Verbindung, die wir gezogen haben, Das Füllkrug.
Also mir ist das jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich werde da mal drauf achten, aber.
Ja, ich glaube jetzt, also hinten raus muss er sich ja wohl bitte über alles freuen. Selbst wenn Schauner einen Abschlag ins Tor bolzt, muss er sich freuen. Da wird gar nicht mehr diskutiert drüber. Aber ja, das war so unsere Verbindung, die wir zwischen Füllkrug und Ronaldo gezogen haben. Vielleicht tun wir ihm damit auch ein bisschen Unrecht. Aber vielleicht trifft er ja auch einfach bald nochmal. Und da sind wir dann auch bei der Frage von @keinfußball_h. Wie lang und oft müssen bzw. dürfen wir Füllkrug Wonderland ertragen, nachdem er uns zum 1:0 Heimsieg geschossen hat gegen Stuttgart? Glaubst du, dass Füllkrug, nachdem er der Derby-Held war, das kann man vielleicht einfach wirklich so festhalten, dass er auch großes Potenzial hat, der Held des Spitzenspiels zu werden? Tim?
Boah. Ja, glaub schon. Der hat das Potenzial dafür.
Da hast du dich auch ganz schön lange für überlegt.
Ja, ich musste mich überlegen. Das ist schwierig, weil Füllkrugs Leistungen, finde ich jetzt beispielsweise, sind jetzt nicht so enorm gut, wie sie jetzt die letzten Wochen gemacht wurden. Aber er ist einfach, er bringt einen enormen Mehrwert mit für die Mannschaft. Und wenn der am Ball ist, dann habe ich das Gefühl, dass er die anderen auch ein Stück weit motiviert. Er wird auch mitgerissen von der Atmosphäre. Es ist ein Spieler, der ganz, ganz viel aus der Emotion heraus agiert. Und ich glaube, wenn es einer unbedingt will, dann er.
Welchen Mehrwert bringt er für die Mannschaft? Also außer, dass er die Tore macht, was ja so ein Stürmer halt so macht.
Er ist einfach eine, also wir hatten ja jetzt auch letztes Jahr Probleme immer wieder mit dem langen Ball, dass wir die langen Bälle nicht festmachen konnten. Und das kann der. Und das ist halt einfach jemand, der einen langgeschlagenen, auch hohen Ball annehmen und verwerten kann. Also sprich, den sofort auf den nächsten Spieler ablegen kann. Ich habe das mal so nachgezählt, also von 10 langen, hochgeschlagenen Bällen, die auf Füllkrug gehen, landen anschließend 8 beim Mitspieler. Das ist ein echt krasser Wert. Und das ermöglicht natürlich der Mannschaft, beim Abspiel sofort überfallartig nachzurücken.
Weil der Ball nicht wieder zum Gegner geht erst.
Bitte?
Weil der Ball nicht erst schon wieder beim Gegner ist und man dann mit rumpressen versuchen muss.
Du hast da, also sag ich mal, das ist der Packing-Rate 1000 sozusagen. Ja. Das ist schon ein wichtiger Spieler. Also auch eine Anspielstation, das merkst du schon. Ne? Also Harnik wird jetzt, sag ich mal, von hinten heraus nicht so oft angespielt.
Das stimmt.
Wie Füllkrug. Und das ist schon ein Mehrwert.
Wir haben einen Mehrwert bei Füllkrug. Sehr schön. Lass uns ein bisschen auf die Fragen gucken. @TobiWrestling, nein, ich war das nicht, hat gefragt, glaubt ihr, dass wir in der Relegation gegen einen Bundesligisten eine Chance hätten? Ich bin da eher skeptisch, sagt er. Hans, du als Experte der Bundesliga, ich glaube, von uns guckt keiner so viel Bundesliga wie du. Gegen welche Mannschaften haben wir eine Chance und haben wir überhaupt eine Chance gegen Bundesligisten? Es kommen ja ein paar in Frage. Also nur der Blick auf die Tabelle, Leverkusen, Augsburg, Wolfsburg, Mainz, Hamburg mit steigender Wahrscheinlichkeit, weil näher an Platz 16 sind alles realistische Kandidaten und vielleicht sogar noch Ingolstadt ein bisschen für Platz 16. Wenn wir tatsächlich am Ende auf Platz 3 landen, wen schlagen wir davon?
Tja, also wenn ich mir einen wünschen, also den HSV schlägt man nicht. Wenn der in der Relegation ist, dann mobilisiert er nochmal alles und der Fußballgott zieht dann sein HSV-Trikot ein.
Erzähl erstmal weiter, Hans.
Und wenn ich mir einen wünschen dürfte, also viele wollen ja irgendwie, also das ist so mein Gefühl, auch was im Kollegenkreis angeht, dass wir gegen Wolfsburg spielen. Ey, bitte, bitte nicht. Der Gomez haut uns die Bude voll. Die haben auch genug erfahrene Bundesliga erfahrene Einzelspieler, die besser sind einfach als unsere Spieler. Da sehe ich auch, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn wir wirklich auf über Platz 3 reden wollen, wäre es, glaube ich, der FSV Mainz 05.
Jan. Ja, wobei jetzt, also wenn ich da ganz kurz zwischengrätschen darf,
bitte.
Die instabile Zeit des VfL Wolfsburg auch vorbei ist. Also die hatten jetzt nun wirklich, wenn wir jetzt mal 5, 6, 7 Spieltage zurückdenken, da hätte ich die sofort genommen. Aber aktuell, also die sind so stabil. Nee, niemals.
Die haben auch die Qualität im Kader. Nee, also das möchte ich
ja,
auch nicht. Also
absolut.
Ja, Jungs, aber folgendes Szenario. Wir gewinnen jetzt die letzten beiden Spiele. Es reicht trotzdem nur zu Platz 3. Und wir spielen gegen irgendeine Truppe dann in der Relegation, die am letzten Spieltag in der Bundesliga auf Rang 6.
Jetzt ist Jan weg.
Der Bundesliga ist geknickt. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Plus, wir haben den Trumpf, dass wir das zweite Spiel bei uns haben. Und man muss dann das erste Spiel, das wird unansehnlich, das spielen wir schön defensiv. Und vielleicht macht Füllkrug oder Harnik ein, aber wir brauchen es ja auch nicht machen, weil wir ja Zweiter werden.
Ja, wie viel da wir werden, sprechen wir gleich noch drüber, würde ich sagen. Das war fast das 3-1 für Braunschweig und damit dann wieder für uns Platz 3 auf der Tabelle.
Darauf habe ich echt keine Lust.
Auf Relegation.
Auf dieses Pro-Tor-Rechnen am Ende.
Ja, aber das wird's.
Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, ey. Das ist.
Ich befürchte, das wird's, Hans. Es tut mir
ja,
leid.
Ja, das wird's, ja.
Die App muss laufen, da wird nichts dran vorbeigehen. Wir müssen mit dem Tabellenrechner nach Sandhausen fahren. Also, wenn wir wirklich Dritter werden, ich bin bei diesen Bundesligisten auch recht skeptisch. Jan, jetzt sagst du, klar, the trend is your friend, beziehungsweise den Lauf haben wir oder wie auch immer, aber siehst du nicht bei den Bundesligisten an sich einfach eine höhere individuelle Qualität, die sie dann vielleicht auch bereit sind, in diesen zwei Spielen auf den Platz zu bringen?
Ja, auf Papier meinetwegen. Und wir spielen ja auch nicht gut und wir haben nur so eine mittelmäßige Qualität. Aber das ist eine Riesenchance dann für 96. Und ich erinnere mich dann an das letzte Playoff-Erlebnis, was ich hatte. Das war einfach gegen Thebo Berlin. Wir verkacken da auf Gründonnerstag, war es, glaube ich, sogar irgendwas. Es hat nur geregnet, 2-0, und drehen das Ding dann im Elfmeterschießen und in der Verlängerung Milovanovic Fallrückzieher. Und so dramatisch muss es nicht sein. Aber
was mir da noch einfällt, da waren wir noch jung, das konnten unsere Herzen noch mitmachen.
Ja, Sevilla hat jetzt. Hat auch niemand damit gerechnet. Können wir schon mal überlegen, wer unser Jan Schlaudraff wird? Felix Klaus, sage ich.
Alter.
Boah, Junge.
Ja, warum denn auch nicht? Tim, du hast, glaube ich, auch schon so ein bisschen was dazu gesagt zu Wolfsburg. Augsburg, Mainz, vielleicht wirklich die wünschenswertesten Kandidaten für so einen Dritten aus der zweiten Liga? Oder dass Ingolstadt noch hochklettert?
Nö. Ich würde mir Hamburg wünschen.
Du würdest dir Hamburg wünschen?
Ja.
Weil
alleine auch aus dem Grunde, dass dann automatisch natürlich mehr Fans hinfahren können und die Unterstützung auch größer ist. Der Weg zum Spiel ist kürzer, das heißt, du musst nicht extra nach Hamburg reisen oder nach Augsburg reisen, ja. Einen Tag vorher, du kannst nochmal zu Hause trainieren. Das ist schon ein Vorteil, auch wenn ich natürlich euch recht gebe, wenn wir jetzt die letzten 3 Jahre mal Revue passieren lassen, was da sonst so alles passiert ist. Aber das Glück, was die Hamburger gehabt haben die letzten Jahre, das reicht für 20 Jahre. Und irgendwann ist das Glück auch mal aufgebraucht. Und warum sollen wir die nicht schlagen? Warum nicht? Das ist eine Truppe, die hat bis vor 3-4 Wochen noch geglaubt, dass sie da unten nicht mehr reinrutscht. So, jetzt sind sie da aber wieder. So, und wir können doch nur gewinnen. Was haben wir schon großartig zu verlieren? Die haben alles zu verlieren. Oh, da geht es um alles. Und die Mannschaft, die jetzt da so steht, die hat gegen Mainz überhaupt nicht in einer Phase des Spiels bewiesen, dass sie die bessere Mannschaft war. Und wenn Mainz 05 das kann, die so, sag ich mal, so ärgern kann, dann können wir das noch mehr. Warum sollen wir die nicht schlagen?
Hans hat gestöhnt.
Ja, ich wollte nicht reinquatschen.
Doch, stöhn ruhig rein.
Wähler mit dem 3-1.
Aber schönes Tor. Muss man ihm lassen. Aber 3-1.
Schönes Tor.
Na komm.
Quatsch, da hat er auch ganz viel Glück.
Natürlich hat er auch ganz viel Glück, aber souverän.
Hässlich ist das.
Souverän aufs Hintereck.
Der Braunschweiger reicht übrigens auch für die nächsten 10 Jahre.
Ja, das stimmt. Die müssen viel. Komm, also.
Haben wir es eigentlich jetzt schon mal recherchiert, ob es stimmt doch, ne, dass doch nie beide Absteiger aus der Bundesliga gleich wieder aufgestiegen sind.
Du behauptest das hier Woche für Woche und hast es nie
nachgeguckt. Und da mache ich mir ganz große Sorgen. Und deswegen möchte ich auch nicht gegen HSV spielen. Das wären nämlich zwei Attribute, die gegen 96 sprechen. Dann haue ich lieber Mainz weg. Und ich möchte auch gar nicht Dritter werden. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so lange jetzt, wir reden ja bestimmt eine halbe Stunde über Platz 3.
Eine Stunde.
Meisterfeier auf dem Rathausplatz hier, auf dem Tramplatz sprechen. Das fände ich besser.
Okay, jetzt sprechen wir gleich darüber, ob wir überhaupt Dritter werden und was dafür passieren muss, damit wir nicht Dritter werden. Und wenn wir Zweiter werden, dann spielen wir sowieso keine Relegation. Das machen wir gleich. Vorher aber noch der Hinweis auf das Programm von meinsportradio.de. Da gibt es am Wochenende wieder Live-Sport en masse. Und zwar ist es Baseball, Football und Rugby. Vom Rugby gibt es das Finale der Frauen-Bundesliga. Und zwar ist das Ganze am Samstag um 14.30 Uhr zu hören. Andreas Thies überträgt dort das Spiel zwischen dem Vorrunden-ersten SC Nauenheim und dem zweitplatzierten ASV Köln. Und das Ganze auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Während es beim Spiel des östlichen Nachbarn, ich lerne dazu, Jan, gegen den noch weiter östlichen Nachbarn aus Berlin 3-1 inzwischen steht und das vielleicht so ein bisschen auf unsere Stimmung schlägt, aber nur ein bisschen, schmeißen wir den Tabellenrechner an. Lasst uns einen Blick werfen auf die letzten beiden Spieltage, die da noch kommen in dieser zweiten Liga. Zur Ausgangsposition aktuell Stuttgart 66 Punkte, Hannover und Braunschweig 63 Punkte. Stuttgart hat das am deutlichsten beste Torverhältnis, die haben plus 24 und Hannover 18 und Peine Ost aktuell 19 plus. Da ist, wie gesagt, das allerletzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich hoffe mal, dass in den letzten 10 Minuten jetzt nicht mehr so viel passiert. Nächste Woche Hannover gegen Stuttgart, da sprechen wir gleich noch intensiv drüber. Dann haben wir für die wichtigen Spiele noch Bielefeld zu Hause gegen Peine Ost, Union gegen Heidenheim und wir haben noch, ja, das war's ja schon. Stuttgart spielt ja gegen uns. Richtig, richtig gut vorbereitet, der Junge. Sind wir uns einig, dass wir Union aus der Rechnerei rausnehmen? Wenn das jetzt, wenn das so bleibt, ab heute, Union kann nicht mehr, die müssten 6 Punkte aufholen und 6 Tore, das wird nicht mehr passieren. Sind wir uns einig?
Ja. Ja, goodbye Union.
Goodbye Union, genau. Bye bye Union. Schade, war ein hartes Ding, aber ich glaube, die haben tatsächlich in der Hinrunde die wichtigen Punkte liegen lassen. Also, 2 Spiele. Hannover gegen Stuttgart, Braunschweig in Bielefeld. Bielefeld, Jan, Hannover, Hamburg, Bielefeld. Nie war es wichtiger, diese Allianz. Glaubst du an Bielefeld? Wenn ich mir jetzt Bielefeld angucke, die letzten Tage und Wochen, die haben ja auch mehr Scheiße am Schuh, als man Scheiße am Schuh überhaupt haben kann. Dieses Spiel gegen Fürth, das Spiel gegen Bochum, beides Mal geführt, beides Mal noch unentschieden gespielt. 4 unfassbar wichtige Punkte liegen lassen, aber es geht noch um alles. Was glaubst du, ja, haben die eine Chance gegen Braunschweig?
Ja, natürlich haben sie eine Chance. Das sind unsere, in Anführungsstrichen, Freunde. Ich fand die Aktion der Bielefelder in Bochum auch sehr gut, wo sie da alle in Schwarz-Weiß-Blau irgendwie waren hinterm Block. Das sah sehr gut aus und sowas pusht eine Mannschaft dann auch. Und meine, Braunschweig spielt ja auch noch, gegen Karlsruhe und ein ehemaliger Trainer von uns hat ja gesagt, also wenn ich da Trainer bin noch, ne, dann machen wir nochmal was für 96. Jetzt ist ja Slomka leider vom Hof gejagt worden, aber vielleicht erinnern sich die Spieler ja dran. Vielleicht hat er das ja im Laufe der Saison schon mehrmals thematisiert und die Hoffnung stirbt zuletzt und solange rechnerisch alles möglich ist, muss man einfach dran glauben.
Rechnerisch ist unfassbar viel möglich, Hans, denn nächster Spieltag, wie gesagt, Braunschweig in Bielefeld und am letzten Spieltag zu Hause gegen Karlsruhe. Wenn man vielleicht nur auf Braunschweig jetzt in dieser Situation guckt, ist das leichteste Restprogramm?
Ja, definitiv. Also gerade Karlsruhe, man könnte das ja auch andersrum sehen, wenn die Spieler den Slomka nicht mögen und sie erinnern sich noch an seinen Satz von wegen, da geben wir alles, dann geben sie da vielleicht nur 80%, wenn sie sagen, so uns doch egal, blöder Slomka. So, dann hast du da einen Salat, dass Braunschweig da 5-6-0 gewinnt. Und dann sind die Zweiter.
2 Spieler, Gertan Krebs und Moritz Stoppelkamp, spielen noch in Karlsruhe. Vielleicht erinnern die sich ja noch an Hannover, wenn es irgendwie...
Hoffentlich,
also ja. Krebs war zumindest...
Hoffentlich haben die gute Erinnerungen an Hannover.
Stoppelkamp hat, glaube ich, bessere Erinnerungen an Paderborn, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Hat immerhin 44 Spiele für 96 gemacht und Krebs hatte 20 Spiele für 96 gemacht. Vielleicht können die sich nochmal sich und die Mannschaft motivieren. Ich glaube, Krebs spielt, doch, der spielt inzwischen auch wieder, ne? Ja, der spielt tatsächlich auch wieder. Bist du verrückt? Und Stoppelkamp ist ja sowieso eine Tormaschine. Also der, wenn nicht der, wer dann? Aber ich glaube, der ist auch verletzt. Ach, Tim, ich frage dich das Gleiche. Leichteste Restprogramm für Braunschweig? Weil wir müssen ja, wir sind aktuell Punkt und Torgleich, wenn die beide Spiele gewinnen, die Rechnung ist ganz einfach, müssen wir auch beide Spiele gewinnen, aber mehr Tore schießen, weil wir ein Tor zurückhängen. So ist es.
Ist ganz egal. Ich habe es vor der Aufnahme nochmal getwittert. Ganz egal, was jetzt passiert bei dem Spiel. Die müssen auf uns schauen. Wir müssen die Spiele gewinnen. Gewinnen wir die nächsten beiden Spiele, dann steigst du auf.
Aber das ist ja nicht garantiert. Wenn du die nächsten beiden Spiele gewinnst und Braunschweig tut das auch und wir gewinnen nicht höher, also wir haben es in der Hand, wir können höher gewinnen. Du kannst gegen Stuttgart höher gewinnen, als Braunschweig es gegen Bielefeld tut. Das ist nicht unrealistisch.
Dann schenkst du halt Sandhausen 5 Stück ein. Das ist das Problem. Nein, mal ernsthaft. Ganz ehrlich, ich schaue, und da hoffe ich, dass der Chef mich zuhört, immer wenn ich nur die leisesten Minütchen Zeit habe, immer mal gucken, immer kurz auf die Tabelle rechne es heimlich durch. In dem Sinne, Herr Kind, liebe Grüße. Ich bin komplett wahnsinnig. Ich werde komplett wahnsinnig, wenn ich auch nur ein einziges Mal diese Kicker-App mit der Scheiß-Tabelle öffne. Ja, ich habe Scheiß-Tabelle gesagt. Entschuldigung.
Ist ja auch eine Scheiß-Tabelle. Mich regt sie auch jeden Tag wieder
auf. Also, ich werde wirklich wahnsinnig und ich werde auch auf der Arbeit, gibt es manchmal wirklich kein anderes Thema mehr. Ach ja, Mensch, lass uns einfach die nächsten beiden Spiele gewinnen und Braunschweig verliert eins, dann ist alles gut. Am liebsten gegen Bielefeld, dann bleiben die auch drin.
Unentschieden wird mir ja reichen. Jan, Braunschweig 6 Punkte, ja oder nein?
Nee, auf keinen Fall.
Lass mal, Junge.
Sehr gerne. Dann ganz ehrlich, was reden wir jetzt über Braunschweig, dies, das? Also da bin ich bei Tim. Wir gewinnen die nächsten beiden Spiele und dann gucken wir mal, was am Ende übrig bleibt. 2 oder 3 ist schade, dass es so knapp ist. Aber ganz ehrlich, wir kennen auch die Beispiele von Absteigern aus der ersten Liga, die mit großen Ambitionen, großen Etats da irgendwie starten und dann irgendwie abkacken. So, und überhaupt nicht um den Aufstieg mitspielen. Wir tun das eigentlich seit Beginn der Saison. Und wir haben es jetzt eben im Off schon besprochen. Man muss es, und ich muss es auch hier mal sagen im Blog, es hat dann wirklich Daniel Stendel verrissen in diesen zwei schwachen Phasen, die es einmal in der Hinrunde gab und einmal in der Rückrunde. Und die in der Rückrunde ist halt momentan tabellarisch der Killer, dass du halt gegen die Kellerkinder spielerisch warst und dann auch wenig Punkte geholt hast. So, und jetzt stehen wir da, wo wir stehen, und wir müssen einfach am Sonntag 15:30 gegen Stuttgart, bla bla, ne, Phrase einsetzen, aber da muss der Baum brennen, das muss halt Spaß machen für alle. Und dann gucken wir mal, was geht. Also ich freue mich drauf.
Dann lass uns doch gucken, was geht. Hans, Sonntag 15:30, wir beide im Stadion, endlich mal wieder auf der Ostkurve, machen wir es uns da gemütlich mit unserem Sitzkissen, einem heißen Tee, und was werden wir für einen Fußballspieler sehen?
Wir werden ein großartiges Fußballspiel sehen, mit den beiden Top-Mannschaften, würde ich fast sagen, der zweiten Liga, die aufsteigen wollen und müssen und das auch immer gesagt haben. Ich sehe das nämlich anders, die werden die 6 Punkte holen. Die haben nie daraus nie gemacht, die haben immer gesagt, wir müssen nicht aufsteigen. Jetzt, natürlich sind die jetzt in der Situation, dass sie aufsteigen wollen und noch ganz kurz, ein bisschen einfach zu sagen, Daniel Stendel hat Schuld, dass wir nachher Dritter werden oder so. Die Mannschaft ist personell ähnlich auf dem Platz. Das kann ja nur am Hübner liegen vielleicht. Das ist mir zu einfach. Sondern da erwarte ich auch von einem Kapitän unter anderem, dass er auch vorangeht in der zweiten Liga. Und tja, das ist natürlich nicht passiert. Natürlich war es gut, dass Stendel dann gegangen ist, aber ich möchte ihm nicht die alleinige Schuld daran geben, wenn wir letztlich nur Dritter werden.
Hans darf nicht ins Bett, bevor er Schmiedebach nicht gedisst hat, damit das schon mal klar ist. Tim, jetzt bist du dran. Wir haben eine Frage gekriegt von @asdfghbzzzzzzg. So ist der Twitter-Name von dem. Wer das jetzt nicht verstanden hat, hat selber Schuld.
Das wäre dein Passwort.
Nein. Okay. Der hat gefragt, was ist die beste Taktik, um den VfB Stuttgart zu besiegen? Und da kommst du jetzt ins Spiel. Wie gehen wir das an? Was machen wir mit Stuttgart?
Stuttgart ist ja genauso wie wir eine Mannschaft, die sehr aggressiv presst. Wir jetzt in den letzten Phasen ein bisschen weniger, aber dafür nach wie vor aggressiv. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe so das letzte Spiel insbesondere geschaut. Ich war jetzt bis zur Niederlage von Aue noch der Meinung, man könnte doch mal auf 5-2-3 eben umstellen, um einfach die Stuttgarter in den Halbräumen ein bisschen besser, bisschen näher auf den Leim zu gehen. Und habe mir dann aber gedacht, wir haben jetzt auch schon öfters nicht ganz klassisch 4-4-2, sondern 4-2-3-1 gespielt. Und 4-1-4-1 ist das bessere 4-2-3-1, weil wir dadurch natürlich mit Bakalots beispielsweise eine absichernde Variante haben, die alleine auf der 6 spielen kann, aber eben um ihn eben dabei halt nicht sonderlich in den Spielaufbau mit einzubeziehen. Das muss dann Anton machen, der in der Innenverteidigung neben Salif Sané spielt. Ja, ich habe jetzt mich jetzt auch mal umentschieden, vielleicht Hübner draußen zu lassen, um einfach eine spielerisch gute Komponente im Blick auf Spielaufbau zu haben. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, dadurch gegen den Ball wesentlich kompakter zu stehen. Das heißt, du hast wirklich zwei Viererketten, mit denen du auch die Räume enger machen kannst. Du kannst plötzlich ins 4-5-1 fallen, du kannst aber auch offensiv ins 4-3-3 starten. Das ist dann schon ein sehr flexibles und facettenreiches System. Und da glaube ich, dass wir dann in vielen Situationen dann schon kreativer reagieren können. Du musst natürlich dann auch mit Spielern wie Schmiedebach und Fossum beispielsweise in der Zentrale spielen und dann halt links Karaman und rechts am liebsten wäre mir jetzt Harnik, weil er mir außen besser gefällt und vorne hin Füllkrug. Du kannst es aber auch anders machen. Du kannst auch mit Harnik vorne drin spielen und lässt dann den Füllkrug notgedrungen auf der Bank und bringst ihn für die Schlussminuten. Und dann beispielsweise Karaman über rechts und Pripp über links. Also da hast du schon viele Möglichkeiten und da sehe ich dann schon eine echte Chance, einfach Stuttgart zu schlagen. Jan. Da glaube ich, haben wir durch frühes Attackieren und eben vertikal und horizontales Pressing spielen lassen, das ist schon eine ganz andere Möglichkeit.
Jan, jetzt haben wir die letzten Gegner, Heidenheim, Düsseldorf, Aue, drei Stück gehabt, die vielleicht eher nicht so typisch wie Stuttgart sind. Tim hat da jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass sich einiges ändert, was die Aufstellung, was die Ausrichtung angeht. Traust du Breitenreiter das zu oder glaubst du, der hält an dem fest, was er hat, mit minimalen Veränderungen vielleicht?
Also ich glaube, personell wird sich jetzt nicht so viel ändern. Ich finde die Variante, die Tim hier skizziert hat, sehr interessant. Da würde ich gerne mal die Frage stellen, hat 96 diese Saison schon mal gespielt und beherrschen wir das?
Nein. Nein zur ersten Frage. Wir haben es nie gespielt. Wenn, dann nur phasenweise und nur sehr kurz, wobei mir dann die Raumzuteilung enorm gut gefallen hat. Also ich habe auch nicht wirklich verstanden, warum wir dann das wieder geändert haben auf dem 4-4-2, was so unglaublich langweilig ist, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Du musst zusehen, dass du den Stuttgartern richtig auf die Nerven gehst. Und das kann dann 4-1-4-1 doch deutlich besser. Ne? Die Außenverteidiger rücken dann halt ein bisschen immer auf die Höhe des Sechsers, um halt eben die Räume schnell zuzumachen. Und dann brauchst du auch automatisch, wenn du dann eben mit Sané und Anton spielst, dann hast du halt auch eben wirklich zwei Spieler, die halt auch andere Positionen spielen können. Und da kommt halt eben wieder diese Variabilität zugute, die ich anfangs schon erläutert hatte. Da kannst du dann auch situativ besser drauf reagieren. Also wir haben es noch nicht gespielt, finde ich persönlich sehr schade. Das macht beispielsweise Borussia Dortmund unter Thomas Tuchel phasenweise Weltklasse. Und warum sollen wir das dann gegen Stuttgart nicht ja mindestens erstligareif machen?
Ja, hört sich gut an.
Wir müssen es auf jeden Fall erstligareif machen. Da geht nichts dran vorbei, denn es ist ein Pflichtsieg. Wir müssen gewinnen zu Hause gegen Stuttgart. Und das ist so unfassbar bitter. Hans, Never Alone, @JensMD fragt noch, inwieweit beeinflusst der Spielausgang heute in Peine Ost, sprich die Tabellensituation, die Taktik von Breitenreiter für das Spiel gegen Stuttgart. Glaubst du, dass ihm das in irgendeiner Form interessiert? Ich glaube, er will doch wahrscheinlich einfach nur gewinnen, oder nicht?
Ja, ganz klar, er will gewinnen und da, ich glaube, das ist auch ein Spiel, da achtet man nicht aufs Torverhältnis, sondern jetzt gegen Heidenheim, da hat man gesehen, der wäre vielleicht ein, zwei Tore mehr möglich gewesen, oder ich will jetzt nicht wieder die ganzen Spiele rausholen, wo wir Punkte gelassen haben. Wir haben das eben auch schon oft gesagt, in Karlsruhe gegen Bielefeld hast du Punkte liegen gelassen. Wir könnten schon längst durch sein. Ich glaube, Breitenreiter, vielleicht guckt er sich das Spiel heute an. Ich habe ihn heute auch schon live gesehen tatsächlich, weil ich heute beim Nachwuchs war quasi. Da hat er sich auch unsere Nachwuchstalente angesehen. Ich glaube, er konzentriert sich komplett aufs Stuttgart-Spiel und wie man Terodde aus dem Spiel nimmt, und dann sind sie gar nicht mehr so gefährlich.
Ja, habt ihr schon Albträume wegen Terodde? Fragt Kito 8-1896 und.
Nein, Kito kann die Gips machen, aber.
Keine Fragen stellen, ne? Und wie kriegen wir,
Dr. Freud.
Und wie kriegen wir einen Terodde unter Kontrolle? Fragt Jan.
Also ganz klar, da musst du einfach einen Spieler auf die Füße setzen, dass der keinen Bock mehr hat.
Nein, um Gottes Willen.
Hans alte Schule, Tim neue Schule.
Oder also, du kannst das machen. Also das würde bedeuten, dass man mit Manndeckung spielt, wenn du das machst. Du darfst dir nicht in Ruhe lassen, das meint Hans vermutlich.
Genau, Manndeckung halt, vielleicht nicht so ganz, aber schon, dass er genervt ist. Vielleicht auch, dass immer zwei in seiner Nähe sind, so, das auf jeden Fall.
Wer das am besten kann und wer, das würde dann auch perfekt passen, das kann am besten eigentlich Baggerlos. Der ist so unangenehm und eben genau das, wenn man die beiden Formationen übereinander legt, dann werden die beiden auch sehr oft gegeneinander spielen. Ich würde ihn jetzt nicht in Manndeckung nennen, aber ich würde dann vielleicht ja gegen den Ball mannorientierter spielen zumindest. Das gibt ja, dir dann schon die Möglichkeit. Du brauchst einen kopfballstarken Innenverteidiger, der das der ihm da die Luft nimmt. Aber wir haben ja auch gesehen, er kann es halt auch wirklich auf Kurzdistanz, also auch gegen Bielefeld, da hätte ich einen Tresen beißen können, dass man den da so alleine durchlässt. Das wird uns nicht passieren, aber trotzdem, du brauchst da auch einen, der auch in der Rückwärtsbewegung einfach schneller ist. Und da wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass das bei Hübner der Fall ist. Der Junge macht eine super Leistung die letzten Wochen, gar keine Frage, aber du musst verdammt nochmal den drei Punkten einfach alles unterordnen und da, never change a winning team hin oder her, das ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß.
Wir werden es erleben. Ein großes Problem, weil nach dem Spiel ist auch vor dem Spiel, so geht das richtig, ist, dass Pripp, Schmiedebach jeweils schon 9 gelbe Karten haben, Hübner, Hanik, Baggerlotz und Albernotz mit 4 gelben Karten in das Spiel gegen Stuttgart gehen. Das heißt, man könnte, nachdem man dieses Spiel gegen Stuttgart dann hoffentlich gewonnen hat, mit einem nächsten Problem dastehen, wenn das vielleicht in so eine kleine Treterei ausartet, dass dann gegen Sandhausen wirklich ganz, ganz große Umstellungen erfolgen müssen und dann tatsächlich vielleicht ein von Tim vorhin skizziertes, eine skizzierte Aufstellung dasteht, von der wir heute noch gar nichts ahnen können. Aber das ist natürlich Schnee von morgen. Jetzt machen wir Schnee von gestern. Tipps gegen Heidenheim. Lutze kriegt den Pokal ehrenhalber, weil er das realistischste Ergebnis getippt hat, 0-1. Hans hat aber gewonnen, 0-2. Herzlichen Glückwunsch, Hans. Ist das schon das zweite Mal in Folge?
Ich glaube, da war noch was dazwischen. Ich glaube,
Düsseldorf hatte ich richtig. Nee, hast du recht. Düsseldorf hatte ich richtig getippt. Und das andere Spiel, ich weiß es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Doch, Aue.
Braunschweig habe ich richtig getippt.
Braunschweig hattest du das aber schon so lange. Ach, wir wissen es nicht. Also auf jeden Fall alle Ehre und aller Jubel zu Hans und ein bisschen Liebe zu Lutze. Wir müssen jetzt tippen. Das Spiel gegen Stuttgart. Jan, schieß los.
2-1 für uns.
2-1 für uns. Welcher Platz springt am Ende der Saison raus?
2.
Tim.
3-1 für uns.
3-1. Und Platz?
Platz 2.
Sehr gut.
Hans.
Ja, ich tippe, ich sage, es wird ein torreiches 3-3 und wir landen leider auf dem undankbaren dritten Platz.
Ja, Vierter können wir, wenn wir unentschieden spielen, gegen Stuttgart nicht mehr werden, weil wir 6 Punkte Vorsprung auf Union haben. Das nur, ja, ich weiß auch
nicht. Na gut, wenn wir beide Spiele jetzt verlieren, verlierst 3-0 gegen Stuttgart, kriegst vielleicht 4-0 in Sandhausen und Union gewinnt bald noch, dann bist du nachher am Ende.
Aber das 3-3 gegen Stuttgart würde ja reichen. 3-3 gegen Stuttgart?
Ja, 3-3 spielen wir natürlich, aber...
Das tippt doch auch so ein Scheiß.
Ja, wir wollen
jetzt auch ganz anfangen.
Ja, ich glaube übrigens auch, dass wir gewinnen am Sonntag. 1-0 natürlich, wie sonst. Wir gewinnen immer 1-0 in solchen Spielen. Und Terodde trifft nicht. Und am Ende bedeutet das tatsächlich Platz 3. So, jetzt kommt ihr. Nein, jetzt kommt ihr nicht mehr. Jetzt ist nämlich Schluss für heute. Das war's. Hannover Lieb geht. Ich bin echt nervös, ne? Muss ich echt sagen. Wenn ich jetzt an Sonntag denke, wird mir schon ganz schwindelig.
Ja, darf ich noch jemanden grüßen, Tobi? Ich möchte den das habe ich noch nie gemacht. Ich möchte den Twitter-User Werner Biskup grüßen, der im Urlaub, im Kurzurlaub auf Mallorca, vielleicht habt ihr es gelesen, 96 in der Konferenz gesehen hat und dann jemanden kennengelernt hat, der neben ihm saß, und der junge Mann hatte seine Mutter dabei und die ihm dann verboten hatte, mit Werner Biskup zu reden, als der sich als 96er herausgestellt hat, und der Junge hat sich dann für seine Mutter entschuldigt und meinte so, naja, sie ist halt Braunschweig-Fan und in Braunschweig sind irgendwie alle
Fantastische Geschichte, sehr schön. Ja, schönen Gruß an Ed Werner Biskup 96, auf jeden Fall an dieser Stelle von uns. Ich weiß, regelmäßiger Hörer und fleißiger Retweeter. Tut das auch, retweetet uns und liked uns und kommentiert uns. Und ich bedanke mich ganz schnell noch bei Jan, bei Hans, bei Tim. Das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.